Ja, ich möchte einige Verse mit euch lesen aus Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Und es geht um die Einladung, es geht um die Herausforderung für jeden von uns zurück zur ersten Liebe. Zurück zur ersten Liebe. Ich lese Offenbarung 2, 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt der, da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst, denn du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willens die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Amen. Jesus schreibt einen Brief. Er schreibt sieben Briefe, die wir hier in diesem Kapitel und in dem nächsten in der Offenbarung lesen können. Briefe an verschiedene Gemeinden, christliche Gemeinden, die mit Jesus schon einige Zeit unterwegs sind. Wir haben ja den Epheserbrief von Paulus und dann hier diesen Brief an Ephesus von Jesus durch Johannes. Und es sind ungefähr 30 Jahre zwischen diesen beiden Briefen. Und wir können uns diesen, der ist also nicht direkt an uns geschrieben, aber genauso, wenn wir die anderen Briefe im Neuen Testament lesen, können wir sie lesen, wie man in einen Spiegel schaut. Sag, okay, was sehe ich denn da? Ist da etwas von dem, was gesagt wird, ja, spricht das in meine Situation? Bin ich das? Und es ist gut, mit einem offenen Herzen das zu lesen. Ja, verstehst du? Es ist nicht, wenn der Prediger den Text liest, dann denkt der, dass du jetzt genau da bist, sondern du gehst damit zu Jesus und sagst, Herr, ist das meine Situation gerade? Oder was sagst du zu mir? Jesus schreibt oder gibt dem Johannes diese Botschaft für die Gemeinde in Ephesus. Und das Erste, was kommt, und das ist so wunderbar, und das sehen wir bei diesen Sendschreiben immer wieder, es geht los mit Ermutigung. Jesus hat so viel Ermutigung für dich. Also wenn, das ist ein bisschen wie, je nachdem, wie man auch erzogen wurde, es gibt so christliche Erziehungen, wo die Botschaft, Jesus sieht dich, irgendwie kalten Schweiß auslöst oder sowas. Weil das immer so als Erziehungsmethode benutzt wurde. Gibt es auch diese Geschichte aus dem Kinderheim oder so, wo eine Apfelschale mit Obst steht, wo immer Äpfel verschwinden zwischen den Mahlzeiten und dann schreibt er die Schwester einen Zettel hin und sagt, der liebe Gott sieht alles und stellt ihn vor diese Schale. Und dann kommt sie das nächste Mal vorbei, die Schale ist halb leer und da hat jemand mit einer krakeligen Kinderschrift drunter geschrieben, aber er petzt nicht. Also Jesus sieht dich, ist nicht in erster Linie eine Drohung, sondern das ist ein Zuspruch. Und damit geht es hier los, dass Jesus sagt, ich sehe deine Treue. Das Erste, was wir lesen, ist, dass er unter den Leuchtern wandelt. Das ist ein bisschen eigenartig. Was heißt das? Also hier, wenn ich jetzt in der Mitte rumlaufe unter diesen, wie viel sind es, 4 Leuchtern? Die Leuchter werden beschrieben in diesen Sendschreiben als ein Symbol für die verschiedenen Gemeinden. Später ist dann ja hier auch nochmal vom Leuchter die Rede. Also wenn Jesus sagt, er wandelt unter den Leuchtern, dann ist gemeint, er ist mitten unter seinen Gemeinden. Er sendet nicht Botschaften von irgendeiner fernen Station, aus einem fernen Thronraum, wo man sowieso nicht hinkommt. Er sagt, ich bin mitten bei euch. Ich bin, wie er es den Jüngern verheißen hat, als er auf der Erde war, ich bin mitten unter euch. Und er hält die 7 Sterne in seiner rechten Hand. Die 7 Sterne sind die Engel der Gemeinden. Weiß man nicht genau. Sind das richtige Engel? Sind hier die Leiter gemeint? Sind hier die Gemeinden als Ganzes gemeint? Aber wie dem auch sei, diese Gemeinden, also Jesus ist unter ihnen und sie sind in seiner Hand. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht, dass Jesus da ist. Wenn du dich fragst manchmal, ob du so ganz anwesend bist, Jesus sagt, ja, ich bin da. Ich bin mitten unter euch. Ich habe euch nicht verlassen. Und das sagt er zu diesen 7 Gemeinden. Und an manchen muss er sehr harsche Dinge sagen. Und doch sagt er zu keiner von ihnen, ich bin übrigens gar nicht mehr da. Zu einer sagt er, ich stehe draußen vor der Tür und klopfe. Das ist schon ziemlich hart. Wenn man denkt, ja wieso, wir sind doch christliche Gemeinde, so ist Jesus auch da. Aber er sagt zu, dass er gegenwärtig ist und dass er uns kennt. Dass er uns sieht, dass er sieht, was wir tun. Ich sehe deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und so weiter. Und ich glaube, das Erste, was wir hier hören dürfen, ist nicht so ein Kontrollwort. Ich weiß auch, wo du den einen Tag da mal nichts gemacht hast. Sondern, ja, ich sehe das. Ich sehe das, wie du dich einbringst. Ich sehe tatsächlich deine Mühe. Wer von euch hat das schon mal erlebt, dass du dich echt reingehängt hast? Ob das in dieser Gemeinde, ich frage jetzt nicht nach Handzeichen gleich, ob das in dieser Gemeinde war oder sonst in der Gemeinde oder in der Firma oder in der Fachschaft oder in der Familie, wo du dich echt reingekniet hast in eine Sache. Und dann hast du hinterher das Gefühl, das hat eigentlich gar keinen interessiert. Oder es wurde so, ja, ich habe da stundenlang in der Küche gestanden, dann kam der Heuschreckenschwarm darüber, hat es einmal kahl gefressen und keiner hat auch nur Danke gesagt. Deiner hat es erzählt, ne? Ein Projekt bei der Arbeit, wo sich irgendwie lange dran gearbeitet und dann plötzlich hieß es, nee, das ist gar nicht interessant. Gefühl hast, ja, ist eigentlich egal, ob ich das hier mache, sieht eh keiner. Weiß nicht, ob du das kennst. Ist kein schönes Gefühl. Oder dann meckern die Leute nur über das, was du nicht gemacht hast. Ne? Und die Botschaft hier ist, dass Jesus sagt, okay, ich sehe das. Ich sehe dich. Wir wollen, ja, versteh mich nicht falsch, ich will in der Gemeinde gerne, dass wir eine Kultur entwickeln, noch viel mehr von Wertschätzung, von Anerkennung. Dass wir Danke sagen, dass wir sagen, das hast du super gemacht. Und dass wir nicht in so einer komischen, frommen Falle drinstecken, wo wir denken, sobald mich einer lobt, dann werde ich bestimmt stolz und dann darf man am besten gar nicht jemanden loben. Werden die nur hochmütig oder so. Nein, wir wollen das gerne anerkennen, wo Leute sich reinhängen. Aber der Punkt ist, also ich sage nicht, ja, der Herr sieht's ja und dann muss ich dir nicht Danke sagen. Aber der Punkt ist, wir dürfen nicht davon abhängig werden. Also wir hatten schon mal eine Situation, dass wir einer Mitarbeitergruppe danken wollten, extra in der Gemeinde. Und dann sagte jemand aus dieser Gruppe, nee, lass uns das lieber nicht machen. Dann sind ja auch andere, die sich engagieren in anderen Bereichen und dann fühlen die sich irgendwie zurückgesetzt oder so. Wir haben dann auf andere Weise auch Anerkennung weitergegeben, aber ja, lass uns dieses Denken doch ablegen. Jetzt hat er drei Leuten gedankt, aber dem vierten nicht. Was ist denn da los? Was hat er denn gegen den vierten? Nee, lass uns einfach uns freuen über die Anerkennung. Ja, aber lass uns nicht davon abhängig sein. Und Jesus sagt, ich sehe dich. Ich sehe das. Ich sehe das, wo du dich abgerackert hast, wo du Gespräche geführt hast, noch und nöcher. Und es ist vielleicht auch gar nichts bei rausgekommen. Du hast irgendwelche Projekte geplant, wo dann keiner kam. Oder andere haben es dann weitergemacht und haben ganz vergessen, dass du das eigentlich mal angefangen hattest. Oder ja, die Zeit, die du im Gebet verbracht hast, die du mit Tränen verbracht hast. Was es auch sei. Jesus sagt, dass diese Zeit ist nicht verschenkt. Und diese Mühe ist nicht, wie sagt man, vergebene Liebesmühe. Sondern ob da sichtbare Frucht rausgekommen ist oder nicht. Ich sehe dich, ich sehe dein Herz in dem Ganzen. Wie du dich da reingehängt hast. Und Das ist ein Geschenk. Du hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Und auch da, wo du müde geworden bist, da sieht er dich und sieht er dich mit Augen der Liebe und der Anerkennung und der Wertschätzung. Ja? Hör das doch für dich. Da, wo du investiert hast für andere Menschen, für sein Königreich. Er sieht dich. Dann ist ja auch die Rede davon, dass diese Gemeinde Menschen entlarvt hat, die Lügenbotschaften gebracht haben. Das ist so, vielleicht heute nicht so populär. Man sagt, ja, wir wollen doch nicht so die Rechthaber vom Dienst sein, die überall mit dem Hammer draufhauen. Und das, wenn du Spaß dran hast, irgendwo Irrlehren zu entlarven, dann hast du wahrscheinlich irgendwie ein Problem. Aber wir sind natürlich aufgerufen, hinzuschauen. Ist das, was irgendjemand reinbringt in die Gemeinde oder verkündet, ist das das, was Jesus sagt? Oder kommt das aus anderen Quellen? Und Paulus hatte das zu der Gemeinde in Ephesus gesagt, als er sich von ihnen verabschiedet hat. Apostelgeschichte 20, gibt es eine wunderbare Szene am Strand, wo sie Abschied nehmen, wo sie noch zusammen beten, wo er ihnen noch einige Dinge sagt, wo er ihnen sagt, hab Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch Gott eingesetzt hat als Hirten. Das ist hier für unsere alten und neuen Ältesten auch ein Wort. Und dann sagt er auch, ja, nach meinem Abschied werden reißende Wölfe kommen. Aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren. Und seid wachsam. Und auch da ist der Auftrag, ja klar, guckt hin und nennt Dinge beim Namen. Das heißt nicht, dass man lieblos sein soll, dass man rechthaberisch sein soll. Aber ja, wir wollen Gemeinde bauen von dem her, was uns Gottes Wort sagt und nicht, was irgendwer sagt. Okay, also die Wertschätzung, das ist das, was hier wichtig ist am Anfang, ist das, wie Jesus die Gemeinde wahrnimmt. Ja, er schaut hin und er erkennt an, was da läuft. Nicht wie bei so einer Rauminspektion, ja, gibt es da noch Staub oben auf dem Kleiderschrank oder so. Das ist nicht sein Interesse. Und doch aus seiner Liebe heraus und aus dieser Wertschätzung heraus legt er dann auch den Finger in die Wunde, wo es eine Wunde gibt. Er sagt, hier seid ihr nicht an der Stelle, wo ich euch haben will. Und das ist ein Stich, wenn man sowas gesagt kriegt. Und ja, wie gesagt, prüf das, ob das was ist, was Jesus zu dir sagt. In Vers 4, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Also du bist ganz treu, du machst ganz viel, aber du verlässt die erste Liebe. Und dann sagt er dann, ja, tu Buße, tu die ersten Werke, kehr zurück zu dieser Liebe. Was ist die erste Liebe? Es gibt da verschiedene Ideen und ich glaube, da haben in dem Fall dann alle recht oder viele. Das, wovon wir meistens sprechen dabei, zu Recht, ist die Liebe zu Jesus. Natürlich. Ich musste dran denken an eine Szene, die ich auf Chios erlebt habe in der Flüchtlingsarbeit dort. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, dass mich eine unserer Mitarbeiterinnen ansprach, mich fragte, ob ich katholisch wäre. Und das war so eine Frage, die man dann nicht alle Tage gestellt kriegt. Und okay, wer will das wissen? Ja, hier ist jemand, der will getauft werden und er sucht einen Taufpaten. Und so lernte ich einen Bruder kennen aus dem Irak, der im Irak angefangen hat, Jesus nachzufolgen und von seinem Vater fast umgebracht wurde, fliehen musste, eine echte Odyssee hatte, 5 Jahre eine Kirche gesucht hat, die ihn tauft. Er war dann in Syrien und die hatten Angst vor Konvertiten aus dem Islam und haben ihn nicht aufgenommen. Schließlich kam er nach Griechenland. Bei den Orthodoxen war es auch ganz kompliziert und der katholische Pfarrer sagte endlich, ja, ich taufe dich, aber du brauchst einen Paten. Ich sage, wo soll der jetzt im Flüchtlingslager einen katholischen Paten hernehmen? Und dann habe ich bei unserem Team rumgeguckt, habe eine Frau aus Irland mir geschnappt und gesagt, die Iren sind doch irgendwie alle katholisch. Sagt, hier, bist du nicht katholisch? Und ich sagte, ja, technisch gesehen bin ich das wohl noch. Also die war seit 20 Jahren in keiner Kirche gewesen, aber wollte gerne helfen. Ich habe gesagt, ja, das ist gut genug. Muss ich da irgendwas auswendig aufsagen? Ich glaube, der wird dir alles vorsagen und so. Ja, okay, sie wollte gerne helfen. Und dann habe ich Ali aus Irland mit Samir aus dem Irak zusammengebracht. Und diese Szene, da kommen jetzt die Tränen, sehen dieser Kerl, also ein großer, ich sehe gerade den Jens an, großer, kräftiger Kerl, aber ein bisschen anders verteilt, also mehr so Oberarme, ja, Tätowierungen, so ein Kerl, wo du denkst, okay, dem möchte ich nicht nachts begegnen. Und mit einem lammfrommen Gesicht, mit einem Strahlen im Gesicht, also der erste, er ist dann sofort mit uns zur Kirche gerannt, sagt, hallo Pfarrer, ich habe jetzt jemanden, und pochte da, es war Mittagszeit, die machen das Siesta in Griechenland, ich hätte so vielleicht dreimal geklopft, wäre dann gegangen, der stand, ich glaube, eine Viertelstunde da, später hat er ihn dann noch gefunden, aber Samir erzählt der Ali von Jesus und wie sehr er Jesus liebt und was Jesus in seinem Leben getan hat. Und das ist ein Mann, der, als er das erste Mal seinen Imam fragte, warum steht hier so viel von Liebe und in diesem Buch hier so viel von Hass, hat der Imam gesagt, wer weiter solche Fragen stellt, wird umgebracht. Dann hat sein Vater herausgefunden, dass er in die Kirche geht, hat ihn fast umgebracht. Er kam ins Krankenhaus, ist dann aus dem Krankenhaus geflohen. Dann wurde er 5 Jahre lang von Kirchen zurückgewiesen, die gesagt haben, wir wissen ja nicht, ob du echt bist und so weiter, und wollten ihn nicht taufen. Und 5 Jahre später ist er immer noch da, in dieser ersten Liebe, und sagt, Jesus hat mein Herz verändert. Und er hatte nicht viel Ahnung von der Bibel und so weiter, aber er wusste, was Jesus in seinem Herzen getan hat. Und an ihn muss ich denken, wenn ich an die erste, diesen großen, kräftigen Kerl in der ersten Liebe. Und vielleicht erinnerst du dich, als du angefangen hast, Jesus zu folgen, Vielleicht war das so ganz sachte, Schritt für Schritt, aber vielleicht war das auch so ein, ja, wirklich wie so ein Feuer, wo du dachtest, wow, was ist das? Das habe ich noch nie erlebt, das muss ich allen erzählen, da muss ich ständig dabei sein, da bin ich 5-mal die Woche in der Gemeinde, wenn da die Türen auf sind, bin ich da, und wenn nicht, vielleicht auch. Und es war auch keine Last, Zeiten Jesus zu verbringen. Ja, also wer überhaupt schon mal verliebt war, sagst du, okay, wie viel Zeit muss ich denn mit dir verbringen, wenn wir jetzt zusammen sind? So, damit es zählt, ja? Damit du dich nicht von mir trennst. Manchmal reden wir so mit Jesus. Ja, wie viel Zeit muss ich denn beten? Also, irgendwie sind's komisch. Also muss ich beten? Ja? Nicht, was ist gut, was kann ich im Moment gut machen, was passt auch in meine Abläufe und dass ich es leben kann, sondern was ist die Anforderung an mich? Und wenn dein Freund oder deine Freundin dich sowas fragt, dann ja, ist vielleicht ein längeres Gespräch dran. Aber irgendwann sind die Flitterwochen natürlich zu Ende. Irgendwann ist man von diesem High auch wieder runter. Das ist auch, glaube ich, ganz gesund. Also so, ne? Hormonell und so, irgendwann wäre es auch sonst nicht gesund. Und ich glaube, im Geistlichen ist es nicht gesund, wenn wir uns dauernd jetzt den Puls fühlen. Also 3-mal am Tag, okay, wie brennt jetzt gerade mein Herz für Jesus? Und du beobachtest dich ständig selber dabei. Das ist eben so wie in einer Beziehung, wenn du denkst, oh, liebe ich sie denn genug, liebe ich sie genug? Und du hast gar keine Zeit, sie zu lieben, weil du dich mit dir selber beschäftigst. Wir wollen uns ja mit Jesus beschäftigen und nicht mit uns selbst. Versteht ihr, was ich sage? Und doch, Jesus fragt danach, wo ist deine Liebe? Wo ist dein Feuer? Vielleicht ist das kein Buschbrand mehr, der alles niedermäht, sondern es ist eine stetige Flamme, wie in so einem Brenner. Die ist einfach da, die treibt dich an, die wärmt. Ja, oder musst du sagen, ja, ich erinnere mich dran, aber eigentlich heute ist da mehr Asche als Glut oder mehr Rauch als Feuer. Bei manchen Christen, die sich dann ständig in irgendwelche Diskussionen verstricken, frage ich mich, was ist jetzt eigentlich da noch in der Brennkammer los? Also die Frage an dich, ja, wo ist dein Herz? Wie ist dein Herz für Jesus? Ist das... Ich kenne solche Zeiten in meinem Leben, wo dann, ja, wir haben eine Beziehung zu Jesus und so, haben wir heute auch gehört. Und dann fragt ein Nicht-Christ, ist tatsächlich interessiert, sagt, ja, was heißt denn das? Wie lebst du das denn? Und wie ich gemerkt habe, wie ich angefangen habe, rumzueiern, ich sagte, naja, ich gehe in Gottesdienst und manchmal mache ich auch stille Zeit. Und das ist aber nicht das, was der gefragt hat eigentlich, ne? Sondern was heißt denn jetzt persönliche Beziehung? Ist da eine Herzensverbindung? Oder war da mal eine? Erzählst du von deiner Bekehrungsgeschichte von 1972 und seitdem ist nicht viel passiert. Jesus lädt dich ein. Jesus lädt dich ein, neu zu ihm zu kommen. Wenn wir von der ersten Liebe sprechen, dann geht es, glaube ich, nicht nur um diese vertikale Beziehung, ich und mein Jesus, sondern geht es auch um die Liebe, die Jesus in unser Herz gibt für die Menschen um uns herum. Denn immer wieder sagt er, daran wird man das erkennen, dass ihr mich liebt, dass ihr die anderen liebt. Eure Nächsten, das sind einfach die Menschen, die dir vor die Füße kommen. Die Leute in der Gemeinde, ja auch die, die nicht zu Jesus gehören, die Verlorenen. Und vielleicht hast du auch da erlebt, am Anfang konntest du die ganze Welt umarmen und die Gemeinde, die sind alle so toll und die sind alle so lieb und die kümmern sich um mich. Und nach 2 Jahren spätestens merkst du, okay, das sind Menschen und so der Lack ist ab. Manche Leute wechseln dann an dem Punkt die Gemeinde und bleiben dann vielleicht maximal 2 Jahre in der nächsten Gemeinde, bis sie dann auch da merken, das sind auch Menschen. Aber vielleicht haben echte Verletzungen, echte negative Erfahrungen dir da auch was abgeschnürt oder dir was geraubt. Und auch der Blick für Verlorene, wo du am Anfang fast jeder Parkuhr von Jesus erzählt hast, du hast dich einfach daran gewöhnt, dass viele Leute eben nicht Jesus folgen. Ich kenne das so aus meiner Familie. Ja, ich habe denen schon so viele Bücher geschenkt und Zeug erzählt und was sie nicht hören wollten und so weiter. Und irgendwann wird man müde. Und dann bin ich auch müde geworden beim Beten, merke ich. Und da muss Jesus mich immer wieder erinnern. Jetzt erlebe ich, wie meine Nichte Schritte geht, preis den Herrn. Ja, oder es ist dir einfach, irgendwann ist es mir auch egal, ehrlich gesagt, ne? Dass ich, ja, ich habe mich dran gewöhnt. Die einen sind bei Jesus, die anderen nicht. Und dann siehst du Jesus. Dann siehst du Jesus, wie er die Menge ansieht. Und er war allwissend. Er hatte nun wirklich keine romantischen Illusionen. Ja, vielleicht denkst du am Anfang, ja, wenn ich einmal meinen Freunden von Jesus erzähle, dann werden die sich sofort alle bekehren. Jesus wusste, was im Herzen der Menschen war, heißt es. Er hatte keine Illusionen. Und doch heißt es, es zerriss ihm das Herz. Er hatte Erbarmen, weil sie verschmachtet waren wie Schafe ohne Hirten. Er weint über diesen Menschen. Und ich sage das, Herr, gib mir neue Tränen. Ja, brich mein Herz. Ich habe letzte Woche davon gesprochen. Brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Wie es in diesem Lied heißt. Ja, bist du in der ersten Liebe oder hast du die erste Liebe verlassen? Schließlich, ich glaube, wenn wir von dieser ersten Liebe sprechen, geht es nicht nur um Liebe, die wir zeigen, die wir bringen. Da werden wir ganz schnell wieder in so einer Falle, wo wir das irgendwie produzieren müssen. So, jetzt gehe ich, der Pastor sagt jetzt Amen, ich gehe nach Hause und weiß jetzt, aha, ich muss mehr lieben. Und dann kommt mein Nachbar und klingelt und meckert wegen irgendwas. Dann sage ich, ja, okay, ich müsste eigentlich. Das nützt mir nichts. Ich will euch sagen, was Johannes, der Gleiche, der diese Offenbarung schreibt, in seinem ersten Brief schreibt. Das ist Kapitel 4, Vers 9. Darin, also ich fange vielleicht Vers 7 an. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Also sind wir in dieser Spur, ja, von dem, was wir gerade gehört haben. Und dann sagt Johannes aber, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt in die Welt, damit wir dann sehen, ah, wir sollen genauso sein wie er. Ach du liebe Zeit, wie soll das denn gehen? Natürlich ist Jesus uns Vorbild, aber damit wir durch ihn leben sollen. Du bekommst dieses neue Leben von Jesus, was ein Leben in seiner Liebe ist, in seiner Kraft. Und dann sagt er weiter, die Liebe besteht darin, nicht in dem, was wir tun. Das fließt dann daraus, das ist dann das Ergebnis, das ist dann die Frucht. Aber es fängt damit an, dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und deshalb ist das hier, muss das dich nicht niederschmettern, wenn du denkst, ja, mit der ersten Liebe, weiß ich nicht. Und wenn Jesus dann sagt, ja, dann tu Buße, dann ist das nicht, also wie gesagt, wir haben so Karikaturen manchmal vor Augen, ne? Tu Buße. Jesus sagt, komm doch zurück. Komm doch zu mir nach Hause, ich habe doch genug Liebe. Du hast dich selbst auf eine Diät gesetzt, die gar nicht nötig war. Weil da ist genug Liebe. Da ist auch noch genug Liebe für deinen wunderlichen Nachbarn. Oder deinen Kollegen oder ja, Leute in deiner Familie, wer auch immer. Ich will dir doch diese Liebe schenken, ich will dir doch vergeben. Aber gestehe es dir ein. Bekenne es, das gehört zur Buße ja dazu. Dass ich nicht sage, nee, ist ja normal, dass man nicht mehr so wie am ersten Tag und ja, mein junger Freund, ich war auch mal so wie du jetzt, kennt ihr das, ja? Sondern dass wir uns da beugen und sagen, ja, mein Herz ist kalt geworden. Vielleicht bin ich toll in der Anbetung dabei, aber für meinen Mitmenschen ist mein Herz kalt oder umgekehrt. Dann sagt er, ja, dann komm doch. Geh diesen Schritt, komm zu mir, sagt Jesus. Buße heißt, ich stimme hier mit Jesus überein in seiner Einschätzung. Ich fange nicht an, hier zu diskutieren. Ja, Moment mal, aber so kann man das ja auch nicht sagen. Sondern ich sage, ja, Herr, du hast recht. Hier bin ich. Vergib mir. Füll mich mit deiner Liebe. Mach mich zu einem Gefäß, was überfließt vor Liebe. Und dann, ja, sagt Jesus ja, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Umgekehrt sagt er hier, wenn ihr nicht Buße tut, werde ich euren Leuchter umstoßen, wird euer Licht verlöschen. Werden Leute bei euch nichts mehr von mir sehen, wenn die Liebe nicht mehr da ist. Das ist eigentlich keine Strafe, sondern das ist die Konsequenz von, ja, davon, dass da das Feuer ausgegangen ist. Und ich habe es letzte Woche gesagt, es ist mein Gebet, das ist ja Gott, ja, du wirst was Neues tun in Deutschland, aber bewahr uns doch davor, dass wir unbrauchbar sind für dich. Dass du uns zur Seite stellen musst. Er kann sich andere Gefäße suchen, das ist kein Problem für ihn. Aber ich möchte gerne dabei sein, ich möchte gerne im Strom seiner Liebe sein und von ihm gebraucht werden. Darum die Einladung zurück in die erste Liebe. Und ja, ich weiß nicht, ich mache jetzt keine Umfrage, wie es dir oder wie es jedem Einzelnen geht. Wir haben am Donnerstag ein bisschen drüber gesprochen und es bewegt uns die ganze Zeit. Sagen, wo stehen wir als Gemeinde in dem Ganzen? Wo geht Jesus mit uns hin und wo sind wir hingegangen? Manches ist ein bisschen müde geworden, es ist zäher geworden, auch wenn es einfach darum geht, Mitarbeiter zu kriegen für irgendwas. Ja, Besucher sind weggeblieben. Die Uhrzeit ist irgendwie doof und das Haus lieben manche andere nicht so. Und das ist eine Zeit, die nicht so einfach ist. Geht mir auch so. Und ich habe es am Donnerstag gesagt, ich will es hier nur kurz sagen, weil das hier reingehört. Das ist gehört nicht zu den Infos, sondern hier rein. Wir werden immer wieder gefragt, ja, sucht ihr eigentlich noch andere Räume für die Gemeinde? Und ich habe dann irgendwann im Frühjahr gesagt, also ich suche von mir aus nichts, das bringt irgendwie eh nichts, das ist mein Gefühl, sondern wenn, dann muss da was auf uns zukommen. Wenn, dann muss Gott uns was präsentieren. Sonst ich gehe jetzt nicht Klinken putzen, so, das ist aussichtslos. Und relativ kurz danach kriegte ich einen Anruf. Und die Donnerstag da waren, haben es schon gehört oder im Newsletter gelesen. Leiter von einer christlichen Organisation, die sagt, ja, sucht ihr eigentlich noch Räume? Und er wusste gar nicht, dass wir nicht mehr in der Gisselberger sind, sondern schon hier zwischendurch, aber er sagt, ja, sucht ihr, ich habe vielleicht was. Und hat eine Bürofläche für seine Organisation, die er mieten wird ab Anfang nächstes Jahr. Und da ist noch viel Platz. Und sagt, das wäre eigentlich ideal für eine Gemeinde. Ist das was für euch? Und ihr kennt das Haus vom Vorbeifahren mindestens. Das also nicht unbedingt das schönste Haus in Marburg, aber auf jeden Fall ein markantes. Ja? Abfahrt Bahnhofstraße und in der ersten Etage von diesem Riegel, den man da sieht, wäre das. Eine große Fläche mit einem großen Saal mit Blick aufs, ja, nochmal einen weiter. Also links wären unsere Freunde und rechts und oben sind noch Gruppenräume. Ist im ersten Stock mit Aufzug, barrierefrei. Mach nochmal einen weiter, bitte. Da oben seht ihr den Blick aus dem, was Gottesdienstsaal sein könnte, also Schlossblick. Und so sieht das da zurzeit noch aus, unten rechts und links. Nebenräume, die Lage ist ganz dicht am Bahnhof, es gibt Parkplätze, es gibt einen Spielplatz direkt nebenan. Vieles, was ganz spannend ist. Und dann die Frage, okay, was machen wir jetzt damit? Das Ganze ist, jetzt habe ich auch einen Preis erfahren, der ist relativ fair, würde ich sagen, aber deutlich in der Dimension, die wir nicht so finanzieren können. Also, ich könnte jetzt einfach sagen, ja, ist ja nett, aber wie soll das gehen? Und Feierabend. Er braucht auch in ein paar Wochen schon eine Antwort, weil die dann den Mietvertrag machen müssen und so weiter. Und es ist dann erst, wäre dann erst zum neuen Jahr. Und wir haben gemerkt, wir können das Ding nicht einfach weglegen. Und wir sind sowieso vor der Frage, wie geht es für uns weiter als Gemeinde? Und das ist eine geistliche Frage. Und die Frage stellt sich für uns mit diesem Haus oder ohne dieses Haus. Wir sind hier willkommen, wir haben hier ein gutes Miteinander. Ich habe den Baptisten auch gesagt, ja, wir haben da jetzt was vor Augen, wir wissen es noch nicht und so weiter, dass es transparent ist. Aber uns ist so wichtig geworden in der Leitung, dass wir Gott suchen über der ganzen Sache. Nicht einfach sagen, okay, wir nehmen das einfach, geht eh nicht, weil wir haben das Geld nicht. Aber ich habe es ja geschrieben, glaube ich, im Newsletter, auch wenn wir das Geld hätten und Gott sagt es nicht, dann nützt mir das Geld auch nichts. Dann gehe ich und kaufe mir irgendwas, aber das ist nicht Führung. Das heißt, wir brauchen das, dass Gott handelt, dass Gott redet, dass Gott versorgt. Und das ist die zweite Einladung, die ich habe. Also das Erste, das ist das Wichtigere. Was ist mit deinem Herzen vor Jesus? Aber das Zweite ist, lass uns doch miteinander Gott suchen darüber, wie es weitergeht für uns. Ist das hier von Gott? Und wenn ja, wie geht es dann praktisch und finanziell? Wie führt Gott uns? Was sagt er uns in dieser Zeit? Ich lade euch ein für die nächste Woche. Das ist nicht lange vorbereitet von langer Hand. Wollen wir Zeit haben im Gebet. Und wenn du nicht dabei sein kannst, wo wir zusammen beten, dann kannst du die Zeit dir zu Hause nehmen, da wo du die Möglichkeit hast. Lade ein zu einer Gebetswoche und auch, wer will, auch zu einer Fastenwoche. Also ich habe gesagt, ich will hier gleich das Brot, ist meine letzte feste Speise dann für diese Woche. Und ich mit der Einschränkung, wenn ich merke, es geht mir nicht, es geht nicht, oder ich merke, Gott sagt mir was anderes, dann habe ich auch die Freiheit, das Fasten zu brechen. Aber mein Plan ist, dass ich dann nächsten Sonntag hier wieder Brot esse, wenn wir wieder Abendmahl feiern. Und da geht es ja beim Fasten geht's nicht darum, dass wir vor Gott was verdienen oder ihn irgendwie beeindrucken. Ja, der allmächtige Gott sagt, wow, jetzt hat er 3 Tage nichts gegessen. Okay, wen willst du beeindrucken? Aber es geht darum, dass wir uns ausrichten und sagen, das ist nicht was, was wir nebenbei machen. Ich werde diese Woche oft daran erinnert werden, dass wir in dieser Gebetswoche sind. Jedes Mal, wenn mein Magen sich meldet, ja. Und wir wollen zusammen beten. Ich lade euch ein, Montag bis Freitag sind wir jeden Abend hier von 8:30 bis 9, um miteinander zu beten, aber nutze auch Zeiten zu Hause. Komm auch, wenn du sagst, ich habe Hauskreis, bring den Hauskreis mit. Lass uns hier zusammen sein, aber auch da, wo du zu Hause bist oder such dir ein paar Leute und lass uns Gott fragen. Wir bitten ihn, dass er konkret redet in diese Situation hinein, dass er uns nächste Schritte zeigt für uns als Gemeinde. Und wie ich bei unserem Gemeindegeburtstag gesagt habe, wenn du nicht mit uns bist, Herr, dann führ uns nicht in das neue Land. Lieber mit Gott in der Wüste als ohne Gott im verheißenen Land oder im schicken Gemeindegebäude. Ne? Wir wollen in seiner Spur sein. Und ich lade euch ein, dabei zu sein. Und wie gesagt, prüft das auch mit dem Fasten. Wenn du gesundheitliche Einschränkungen hast, dann lass es. Vielleicht sagt der Herr dir einmal am Tag Mittagessen weglassen oder was es auch ist, oder 2 Tage oder die ganze Woche. Darum, es geht nicht um irgendwie einen Wettbewerb, sondern dass wir den Herrn suchen. Dass wir sagen, ja, vielleicht merken wir, ja, da haben wir die erste Liebe verlassen, da ist unser Herz kälter geworden. Oder vielleicht merken wir, nee, ich brenne, aber ich will auch wissen, wie es weitergeht und bin voll dabei. Lass uns zu Jesus kommen und er wird uns beschenken. Er wird uns segnen, er wird uns führen, er wird sein Reich ausbreiten in dieser Stadt. Dafür ist er gekommen. Und ich möchte gern dabei sein. Ich wünsche mir, dass wir als ganze Gemeinde dabei sind. Jesus, du bist wunderbar, wir lieben dich. Und vielleicht ist dieses Bekenntnis ganz feurig, ich liebe dich, Herr. Und vielleicht ist es so wie bei Petrus, der fast verzweifelt sagt, Herr, du weißt doch alle Dinge, du kennst doch mein Herz, du siehst auch die Liebe, die da ist. Und vielleicht bekennen wir dir, nee, da ist es kalt geworden. Aber wir kommen heute neu zu dir. Wir kommen heute neu zu dir und wir sagen dir Danke für deine Liebe. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass deine Liebe zu uns nicht abhängig ist davon, wie wir uns so machen. Und dass du sagst, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und du wünschst dir, dass wir uns nicht abschneiden selber von dieser Liebe und woanders hingehen, sondern zurückkommen, Buße tun, zurückkommen zu dir. Und wir wollen als deine Gemeinde in dieser Liebe leben und wir wollen als deine Gemeinde diese Liebe ausbreiten in dieser Stadt. Und wir wollen als deine Gemeinde hören, wo du uns auch räumlich, physisch haben willst, wie wir Miete zahlen sollen, von welchem Geld. All diese Fragen bringen wir dir. Und Herr, ich bitte dich, ich flehe dich an, tu du ein neues Werk unter uns. Wir wollen nicht einfach so weiterdümpeln, sondern wir sagen, komm herab, Herr, reiß den Himmel auf, komm mit Kraft. Komm neu mit deiner Liebe, komm neu mit deinem Feuer. Komm neu auf diese Gemeinde, komm neu auf die Gemeinde, die uns hier aufgenommen hat. Komm neu auf deine Kinder in dieser Stadt und auf die, die dich noch nicht kennen. Wir beten, komm, Heiliger Geist, komm in Kraft. Herr, wir brauchen dich. Wir wollen diese Woche dir geben. Es ist deine Zeit. Und wir rechnen mit dir, wir rechnen mit deinem Handeln. Komm, Herr. Vielleicht möchtest du Jesus deine Antwort.